Klaus Lipke Lobjinski. Eine Reise ohne Rückkehr. Beladen mit rund 10.000 Tonnen Rohöl verließ der Tanker Böhlen am 29. September 1976 den Hafen Bajo Grande in Venezuela. Ab Höhe Azoren kam das Schiff in einen schweren Sturm. Der Besatzung, außer den Wachen, war es verboten, die Laufstege an Deck zu benutzen. Die Panzerblenden der Bulleis und die Außenschotten wurden verschlossen. Als Heizer begann ich an diesem 14. Oktober 1976 meine 4 bis 8 Uhr Wache wie immer. Die Wache wurde 3.50 Uhr übernommen und die Routine begann. Das geladene Öl war erst bei etwa 70 Grad pumpfähig und musste bis zum Erreichen des Löschhafens auf diese Temperatur erwärmt werden. Die gegenwärtige betrug etwa 30 Grad. 5 Minuten nach meiner Anwesenheit wurde das Schiff durch 3 sehr harte Schläge erschüttert. Ein zuvor montiertes Sicherheitsventil löste sich aus der Halterung und schoss zu Boden. Wir waren sehr erschrocken. Gemeinsam mit meinem Wachvorgänger befestigten wir es erneut. Wie jeden Morgen holte der Maschinenassistent das Wasser für den Wachkaffee aus dem Kesselraum. Er meinte, es rieche komisch und kostete es. Es war salzig. Der erste Ingenieur wurde informiert. Dieser entschied, den Kessel herunterzufahren und die Beheizung der Ladetanks auszusetzen. Andere Mitglieder der Maschinenbesatzung wurden informiert. Die Wache wurde normal beendet und das Frühstück eingenommen. Nach dem Wecken um 11.30 Uhr begab ich mich zum Mittagessen in die Mannschaftsmesse. Diese befand sich, wie auch die gesamte Maschinenbesatzung, in den achteren Aufbauten. Das Schiff war schon merklich kopflastig und wurde von Brechern teilweise richtig überrollt. Durch die nautische Schiffsführung gab es keinerlei Informationen über den Zustand des Schiffes. Es wurden auch keine Vorkehrungen für den Notfall getroffen. Ich hörte nur, dass laut den Peilungen des Storekeepers in einigen Tanks erhebliche Wassereinbrüche zu verzeichnen waren. Die See war immer noch sehr rau und haushohe Wellen schlugen gegen das Schiff. Es herrschte keinerlei Panik, eher eine gespenstische Ruhe. Da nichts passierte und scheinbar keine Gefahr für das Schiff bestand, legte ich mich gegen 14 Uhr nochmals bis zum Wachbeginn 16 Uhr in meine Koje. Nach dem Wecken durch die 04-Wache begab ich mich in den Raum, wo unsere Arbeitsspinde untergebracht waren. Von hier aus sah man aus einem Bullauge, welches auf das Tankdeck wies, dass das Schiff mit dem Vorschiff schon tief abgesackt war. Die Wellen schlugen einfach über das Vorschiff hinweg, es ging nicht mehr auf und nieder. Es gab weiterhin keine Panik, aber auch keinerlei Informationen über den Zustand des Schiffes. Die Wache für 16 Uhr wurde wie gewohnt übernommen. Etwa 2 Minuten später erschien der zweite Ingenieur und entschied, alle ziehen warme Sachen an, legen die Schwimmweste um und finden sich in der Mannschaftsmesse ein. Die komplette Maschinenbesatzung und die wachfreien Matrosen waren dort anwesend. Durch den Kapitän und die nautischen Offiziere erfolgte keinerlei Weisung, um eine Rettungsaktion zu beginnen. Der Chief wies an, alle Schnellschlüsse der Motoren und Tanks zu ziehen. Das Schiff sackte mit dem Vorschiff weg und bekam eine gewaltige Backbordschlagseite. In der Messe befand sich ein 170-Liter-Kühlschrank, der sich jetzt aus seiner Halterung riss und durch die Messe schoss. Dies war wie ein letztes Signal. Jetzt hieß es, rette sich, wer kann. Einige sprangen gleich über Bord. Ich begab mich zur Backbordseite, um das Floß zu lösen. Die Rettungsboote waren durch überkommende Brecher allesamt schon zerschlagen. Ich befestigte die Reißleine an der Reling und nach dem Öffnen der Halterung rollte das Floß, nachdem die Leine riss, durch die enorme Schlagseite, ohne selbst aufzugehen, ins Meer. Ich versuchte, zum nächsten Floß auf die Steuerbordseite zu kommen. Das war durch die immer stärker werdende Schlagseite ein schwieriges Unterfangen. Dort angekommen, bemühten sich bereits einer der Heizer und ein Maschinenassistent, dieses Floß klarzumachen. Durch die enorme Backbordschlagseite schafften wir es nicht, es in die See zu werfen. Es fiel an Deck und blies sich zwischen den Lüfterhälsen auf. Es gab nun keine Möglichkeit mehr, dieses Floß in die See zu bekommen. Dann hieß es auch für uns, jeder ist sich selbst der Nächste. Das Schiff war mittlerweile über das Vorschiff so tief abgesackt, dass nur noch der Antennenmast des Mitschiffes aus dem Wasser ragte. Ein Besatzungsmitglied klammerte sich an diesem Mast fest und mit Erreichen des Meeresspiegels schwamm er los. Ein plötzlicher Ruck ging durch den Tanker. Und fast senkrecht bis zur Höhe der achteren Aufbauten stand er nun im Wasser. Für mich das Signal, den Sprung in das Wasser zu wagen. Aus rund 40 Meter Höhe sprang ich in das 13 Grad kalte Wasser der Biskaya. Minuten der Ohnmacht folgten. Durch den enormen Aufprall aus dieser Höhe hatte mir die Schwimmweste mein Kinn aufgeschlagen. Überall spürte ich Blut. Ich sah mich um und entdeckte einige im Wasser treibende Personen und sah, wie das Schiff senkrecht mit sich bewegendem Propeller innerhalb kurzer Zeit versank. Möglichst schnell versuchte ich, vom Schiff wegzukommen. Das Schlimmste jedoch waren die jetzt aus der Tiefe hervorschießenden Holzteile. Alles schwamm auf dem Meer, Holzschotten, Rettungsringe, Backskisten, Ruderpinnen und vieles mehr. Ich versuchte, mit diesen Teilen eine Art Floß zu bauen. Ein Schott, eine Backskiste und ein paar Fender waren unsere Stütze. Der Schief, seine mitreisende Ehefrau, ein Heizer und ich hatten sich mittlerweile hier angefunden. Plötzlich schoss ein Rettungsfloß aus dem Meer empor. Ich sagte, ich werde versuchen, zu diesem Floß zu schwimmen. Außer mir versuchte es noch der zweite Heizer. Er schaffte es leider nicht. Am Floß angekommen, waren schon einige Besatzungsmitglieder dort und versuchten, alle in der Nähe treibenden Besatzungsmitglieder aufzunehmen. Das Floß hatte einen zerschnittenen Boden und eine der beiden Wülste war ebenfalls zerschnitten. Das Dach diente als Boden. Man konnte jedoch im Floß nicht stehen, da einem das Wasser dann über dem Kopf stand. So hingen zum Schluss 12 Besatzungsmitglieder an diesem Floßtorso. Einige hatten sich von innen an die letzte Wulst geklammert und einige von außen. Die Nacht kam, es wurde mittlerweile bitterkalt und der Sturm nahm zu. Zweimal kippte dieses Gefährt um. Zwei Mann wurden herausgespült und schafften den Anschluss nicht mehr. Dann trat Öl aus den Tanks aus. Es überflutete auch unser Floß. Wer es in Mund und Nase bekam, erstickte elendiglich. Es war wie Kerzenwachs. Gleichzeitig hielt es aber auch warm, immerhin war es auf ca. 30 Grad vorgewärmt. Verzweifelt hofften wir auf Rettung. Die Lichter einiger Schiffe konnten wir sehen, der Sturm jedoch wurde immer gewaltiger. Die Kälte und die Hoffnungslosigkeit kamen. Gegenseitig machten wir uns Mut und reinigten uns Augen, Nase und Ohren vom überkommenden Öl. Es kam die Zeit, wo man nichts mehr spürte. Man wurde einfach müde. Die Zeit lief an einem vorbei. Man sah die Familie und Freunde. Man wollte nur noch schlafen. Eine trügerische Phase. 3 der am Innenrand hängenden Besatzungsmitglieder hatten nicht mehr die Kraft, sich dieses Traumes zu erwehren. Sie schwammen tot im Ring des Floßes und wurden bei einem weiteren Kentern herausgespült. Nun befanden sich nur noch 7 Personen in dieser Insel, darunter eine Stewardess. Alle bis zum Hals im eiskalten Wasser stehend. Der Boden zerschnitten, das Dach als Boden dienend, jedoch zum Stehen viel zu tief. Irgendwann kamen Schiffe in unsere Nähe, hatten uns auch im Scheinwerfer. Hubschrauber flogen über uns, deren Scheinwerfer auch auf unsere Insel fielen. Man sah uns nicht, die Nacht war zu dunkel, das Öl zu schwarz. Nach 0 Uhr erschien der Bug eines gewaltigen Schleppers vor der Rettungsinsel. Es war der Bergungsschlepper Pacific. Seine Scheinwerfer hatten uns im Visier, doch auch er wollte wieder abdrehen. Gemeinsam brüllten wir unsere Hilfe in die dunkle Nacht. Es wurde an Bord gehört und der Schlepper hielt auf uns zu. Ein Fangnetz wurde seitlich an der Reling ausgebracht und das Schiff manövrierte sich an die Insel heran. Bei dem Seegang ein schwieriges Manöver. Befand sich die Insel in einem Wellental, war der Schlepper haushoch über uns. Befand sie sich auf einem Wellenberg, konnte man die Handläufer der Reling erfassen und wurde von der Besatzung an Deck gezogen. So geschehen mit den ersten vier Personen. Ich hatte mich im Laufe der Zeit mit der Reißleine des Floßes so gefesselt, dass, falls man mich über die Reling ziehen wollte, das gesamte Gewicht der Rettungsinsel mich wieder ins Wasser zog. Ich rief nur noch nach einem Messer. Irgendjemand der Besatzung reichte mir eines. Und es gelang mir Stück für Stück, immer mit der Gefahr im Hintergrund, durch den Schlingerkiel des Schleppers erschlagen zu werden, die Leine zu zerschneiden. An meiner linken und rechten Seite wurde der Versuch gemacht, die letzten beiden Insassen, einen Matrosen und eine Stewardess, zu retten. Das Floß geriet in ein Wellental und mit der nächsten Welle schlugen beide mit dem Kopf gegen den Schlingerkiel des Schleppers und rutschten leblos ins Meer. Man bekam meine Hand zu fassen und zog mich als letzten an Deck des Schleppers. Ich war nicht mehr fähig, irgendeine Bewegung zu machen. Man schnitt meine Sachen auf und schmiss diese ölverschmierte Kleidung gleich ins Meer. An beiden Füßen wurde ich in den inneren Decksbereich des Schleppers gezogen, um nicht wieder über Bord zu gehen. Anschließend wurde ich unter die Dusche gelegt und mit warmem Wasser abgeduscht. Es ging dann mit Volldampf in den französischen Hafen Brest. Inzwischen erhielten wir eine warme Suppe. Ich bekam von den Besatzungsmitgliedern eine Unterhose, eine Arbeitskombi und ein paar Socken. So kam ich in das Krankenhaus von Brest. Für das Foto der erforderlichen Identitätsbescheinigung durch die DDR-Botschaft in Paris lieh mir Inspektor Tam von der DSR seine Jacke. Mit dieser Bescheinigung und einem Schreiben des Generaldirektors der DSR, Arthur Maul, begann mein zweites Leben. Von den 35 Besatzungsmitgliedern wurden nur 11 gerettet. Das Schiff, 24 Besatzungsmitglieder und 2 mitreisende Ehefrauen kehrten von dieser Reise nicht mehr zurück. Tief war die Trauer. Sie werden uns unvergessen bleiben.